Sie hören Radio aus der Nachbarschaft.
Kulturzeit Iserlohn.
Hallo, mein Name ist Ute Springer.
Und mein Name ist Hans-Peter Springer.
Zusammen sind wir das Kantoren-Ehepaar Springer. Wir beide sind Diplom-KirchenmusikerInnen. Wir arbeiten in Stellenteilung in der Versöhnungskirchengemeinde Iserlohn.
Wir beide haben uns zwar im Studium kennengelernt, wir sind uns aber konkret über das Fahrrad näher gekommen.
Heute fahren wir immer noch begeistert Fahrrad und unsere vier Kinder tun es auch. Alltagsradfahren ist für uns ein großes Stück Familienphilosophie.
Haben Sie in der obersten Stadtkirche geheiratet? Dann habe ich für Sie Orgel gespielt. Oder Sie haben ein Kind, das konfirmiert wurde und wir durften die Konfirmandenzeit begleiten. Vielleicht singen Sie oder jemand von Ihren Bekannten in der Kantorei. Vielleicht waren Sie im Konzert bei uns. Dann haben wir uns schon mal gesehen, gehört, gesprochen.
Vielleicht kennen wir uns aber auch einfach gar nicht.
Wir waren gerade in der Bauernkirche. Jetzt nehmen wir unser Gespräch im heimischen Arbeitszimmer auf.
Wir beide versuchen darum heute, Ihnen einen Einblick in unser Berufsleben zu geben und schneiden dabei ein paar Themen an.
Kirchenmusik? Kann man das studieren?
Stellenteilung als Ehepaar. Wie klappt denn das?
Künstlertum in der Kirche. Ist das gut?
Singen mit allen Generationen.
Corona, die Vollbremsung.
Was ist am Beruf toll und was auch nicht? Hat Kirchenmusik heute Perspektiven?
Vor 35 Jahren wohnte ich noch in Bayern. Ich studierte Kirchenmusik. Auf einer Party fragte mich jemand dann ganz unbefangen in schönstem Niederbayerisch: Ja, dann wärst du so ein Oberorgler? Oberorgler. Ja, wir werden mit dem Instrument Orgel assoziiert. Aber das ist mir deutlich zu wenig. Die evangelische und die katholische Kirche wünschen sich qualifizierte Musikkräfte. Zumindest an exponierten Orten. Also zum Beispiel an Stadtkirchen oder zumindest in jedem Kirchenkreis eine studierte Kraft. Diese soll natürlich ganz gut Orgel spielen können, klar. Aber auch professionelle Chorarbeit machen und pädagogisch halbwegs fit sein. Und diese Kraft soll über einen satten theoretischen Background verfügen. Theoretisch Background in der Musik, wie auch ansatzweise in der Theologie. Deshalb ist so ein Studium breit gefächert. Hat 30 Wochenstunden und reichlich Lernen und Üben geht natürlich obendrauf. Gesang, Klavier, Orgel, Schlagzeug, Chorleitung und vieles andere. Von solchen studierten Profis verspricht man sich gute Multiplikation. Das heißt, professionelle Chorarbeit, die in die Stadt und die Region strahlt. Gute musikalische Jugendförderung, Unterricht, Ausbildung, ein ausstrahlendes Konzertwesen. Kantorinnen sollen also einen geistlich-musikalischen Leuchtturm bauen. In der Regel haben Kirchengemeinden nebenamtliche Organisten, Chorleiterinnen, Kinderchorleiterinnen und die müssen irgendwo Unterricht, Wegweisung und Impulse bekommen. Wir beide arbeiten vornehmlich in der Versöhnungskirchengemeinde, also in der Innenstadt. Hier finden Sie uns und Sie tun gut daran, Ihre Kinder bei uns singen zu lassen. Ja, vielleicht auch selbst hier mitzugestalten. Aber vielleicht erzählst du mal, was macht man denn so als Kantorin?
Was jeder sieht? Sonntagmorgens an der Orgel Gottesdienste begleiten, aber genauso am Klavier, manchmal auch an Cajon und Schlagzeug, manchmal mit kleiner Band. Ich leite vier Kinder- und Jugendchöre und begleite musikalisch die Konfirmandenarbeit, gehe für Singprojekte und Kooperationen in Kindergärten und Schulen. Wir führen mit unserer Kinder- und Jugendkantorei szenische Musicals auf. Das sind unsere absoluten Höhepunkte. Schauspiel, Gesang, Tanz, Kulissen, Scheinwerfer, Projektion. Das ist Bühnenarbeit und macht so viel Freude.
Ich leite zwei klassische Chöre und einen Popchor. Dann organisiere ich Konzertreihen in unseren Kirchen. Also in der Bauernkirche, in der obersten Stadtkirche und in der reformierten Kirche. Ich plane offene Singen, gebe Orgelunterricht, mache Orgelführungen für Gruppen. Also gerne auch Schulklassen. Und ich organisiere vieles drumherum. Ich bin Ansprechpartner in der Gemeinde, in der Pfarrerschaft und in erster Linie habe ich mit Erwachsenen zu tun, aber gerade über den Kontakt zu Jugendlichen bin ich so dankbar. Wir dürfen vielfältig arbeiten, mit Kindern, mit Jugendlichen, Best Agers, aber auch explizit Senioren. Wir dürfen eigene Konzepte entwickeln. Wir erstellen selbst unsere Konzertprogramme. Und das macht richtig Freude. Für mich, das Schönste ist, wenn Menschen zu uns kommen, sich darauf freuen und verändert gehen. Das ist toll. Ich finde es einfach beglückend, mit dem Chorsingen Menschen ein attraktives Hobby zu schenken. Viele Menschen singen hier, aber über die Musik hinaus finden sie geistliche Verankerung und Gemeinschaft, Freunde. Das ist prägend und manchmal sogar lebensbestimmend. Vor Jahrzehnten haben sich hier sogar Eheleute gefunden. Das hätte ich gerne mal wieder.
Besonders prägend ist das gemeinsame Singen natürlich in jungen Jahren. Ich kenne 20-Jährige, die blicken auf 15 Jahre Karriere in unserer Kinder- und Jugendkantorei zurück. Sie haben hier alles durchlaufen. Gottesdienste, Konzerte, tolle Chorreisen, Kirchentage mit Übernachtungen im Klassenzimmer, volle Theater und Kirchen. Die Kinder haben gesungen, geschauspielert, standen manchmal allein im Spot am Mikro vor Hunderten von Leuten. Das ist schon gewaltig. Und die jungen Leute sind dankbar für diese Erfahrungen. Heute wissen sie, dass sie hier auch einen Grundstock für ihr Selbstbewusstsein gelegt haben, ihre Persönlichkeit entfalten konnten. Ihr Strahlen ist für mich der größte Lohn.
Neulich sagte eine Choristin zu mir, wie ihr beiden die Arbeit zusammen lebt. Das wirkt so leicht. Super, wenn es so wirkt. Dahinter fühlt es sich meist ganz anders an. Wenn man als Ehepartner zusammenarbeitet, ist das Segen und Fluch zugleich. Wir empfinden es in der Materie als fruchtbar.
Und es kann erfüllend sein, bei der Arbeit des anderen nah dran zu sein, ihn zu verstehen, Sorgen zu teilen.
Aber es gibt dadurch auch natürlich zusätzliche Konflikte. Die Gemeinde fährt gut dabei, denn in 20 Jahren gab es kaum Tage mit Arbeitsausfall, weil wir uns im schlimmsten Falle gegenseitig vertreten. Ich bin einige Male als Kinderchorleiter eingesprungen und Ute hat auch dringende Proben oder Gottesdienste von mir übernommen.
Wenn ein Chor auf Reisen ist, ist einer von uns natürlich mit dem Chor dienstlich weg, aber der andere spielt zu Hause Trauungen oder Konfirmationen. Und dann bedeutet natürlich 50% und 50% mehr als 100%.
Ein anderes, wirklich alltägliches Beispiel. Manchmal schildert mir eine Kinderchormutter am Telefon oder sie kommt an die Bürotür ein großes Anliegen. Dass das Kind wegen Krankheit heute nicht zur Probe kann, ob es dann trotzdem bei der Aufführung mitsingen darf, sie ist falsch bei mir. Ich kann und darf dazu keine Auskunft geben. Aber ihre Anfrage spiegelt natürlich auch ihr Interesse. Entweder muss ich also eine große Notiz machen, später meine Frau wortreich weitergeben oder meine Frau ruft bei dieser Dame einfach nochmal später in gleicher Sache zurück. Eine doppelte Aufnahme des Themas. Vieles kostet mehr Energie. In der Folge gibt's dann auch manchmal schlechte Absprachen, Stress untereinander und den nehme ich nach Hause. Wir sind oft 7 Tage in der Woche im Job, das heißt, auch die eigene Familie ist dann mitunter beschädigt. In meinen Augen ist Stellenteilung also nicht nur ideal. In den ersten 2 Jahren haben wir aus unseren gegenseitigen Vorwürfen viel gelernt. Es ist ja so, ein Misston in der Arbeit, im Büro, der verfolgt uns bis abends, bis ins Schlafzimmer.
Das müsste ja nun nicht so sein. Das liegt ja meistens daran, dass du um Mitternacht, wenn du endlich aus dem Kantorat nach Hause kommst, nochmal ein großes Thema aufmachst, Klärung suchst, Veranstaltungsabläufe änderst.
Na klar, wenn du mir falsche Laufzeiten gibst, muss ich da hinterhergehen und korrigieren.
Ja, das kommt nur dann, wenn du große Anfragen kurzfristig bringst und ich schnell liefern muss.
Trotzdem könnte und müsste, da müsste man hier und da auf Flexibilität sein. Ja, wir machen das schon über 20 Jahre gemeinsam. Wir produzieren immer noch Missverständnisse, üben uns aber in Barmherzigkeit. Umgekehrt flutscht manches in der Praxis richtig gut. Oft muss ich nicht viele Worte verlieren. Wenn ich 4 Takte Vorspiel für den Chor brauche, das auf der Dominante enden soll, kurz gesagt, Ute setzt das um. Oder ich bitte sie, kannst du mal dies schnell als Audiospur einsingen? Und sie ziert sich nicht, sie macht das am gleichen Abend.
Umgekehrt natürlich genauso. Neulich im Advent, wir haben das Musical Johannes geübt, Generalprobe. Ich brauchte noch ein bisschen orientalisches Flair und bat Hans-Peter kurzerhand um 20 Sekunden Zwischenspiel am Klavier. Naja, es sollte so ein bisschen nach Schlangenbeschwörung klingen. Das war für die Szene wichtig. Da verstehen wir uns schnell. Dabei geht's natürlich um Klischees. aber auch von denen leben wir in der Praxis schlicht und ergreifend.
In den 20 Jahren ist unsere Arbeit insgesamt größer, mehr geworden. Aber vor einiger Zeit ist im Gegenzug unser Arbeitskontingent auch ausgeweitet worden. Als Kreiskantor bin ich nun auch für ein Gebiet zwischen Schwerdt und Balve, Altena und Menden zuständig. Überall dort, wo unsere Superintendentin Frau Espelöhr tätig ist, berate, betreue ich die Gemeinden in praktischen Musik- oder Anstellungsfragen.
Und ich habe noch eine halbe Stelle bei der Landeskirche und darf in Villig Pfarrerinnen, Küster und Religionspädagogen ausbilden. Ich darf auch die Landeskirche in manchen deutschlandweiten Gremien vertreten. Das ist natürlich ziemlich spannend. Das sind alles hochkarätige Funktionsträger, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Da lerne ich sehr interessante Menschen kennen und bekomme eine ganze Menge mit. Sehr spannend. Und ich darf landeskirchenweite Aktionen organisieren. Den Orgeltag Westfalen oder einen westfälischen Kinderchortag im Jahr 2023.
Als Kantorenehepaar haben wir es deshalb hier wirklich gut getroffen.
Bist du Künstler? Bin ich Künstlerin?
Für mich gesprochen bedingt. Ich fühle mich als Selbstständiger im Angestelltenmodus. Und das mit einer schönen Materie natürlich, der Musik. Ja, ich bin angestellt und am 15. des Monats ist das Gehalt auf dem Konto, egal ob ich gut oder schlecht war. Das ist bequem, keine Frage. Allerdings arbeite ich ähnlich dem Selbstständigen ziemlich viel. Das heißt, ich arbeite selbst und das ständig. Echte freie Tage machen wir ganz selten und ich reagiere auch bisweilen aus dem Urlaub. Aber ich darf eben die Arbeit in großen Teilen gestalten, die Menge so portionieren, wie ich möchte. Auf Formularen möchte ich immer musikalischer Sozialarbeiter anführen. Musikalischer Sozialarbeiter, da fühle ich mich irgendwie richtig anberaumt. In meiner Versicherung werde ich aber als Pfarrer geführt, weil diese Einsortierung wohl der administrativen Realität am nächsten kommt.
In vielen Berufen gibt es nur zugewiesene Aufgaben. Bei uns gibt's Pflicht und Kür. Manches ist vorgegeben. Zum Beispiel natürlich der Gottesdienst am Sonntagmorgen, die zwei Hochzeiten am Samstag, die Kantoreiprobe, die Osternacht, natürlich alles, was rund ums Kirchenjahr passiert. Es gibt einen festen Rahmen, ein Setting. Aber bei uns ist wirklich auch viel Eigeninitiative gefragt und Kreativität. Welche Veranstaltungen wollen wir anbieten? Mit wem? Da haben wir sehr große Freiheiten, aber eben auch keine festen Arbeitszeiten.
Wenn Sie sich mal hineinfühlen. Als Künstler möchte man mit ganzem Herzen geben. Ein Maler, ein Musiker sucht die Vollkommenheit. Und wenn man mit ganzem Herzen gibt, muss man idealerweise dahinter stehen können. Ein Pianist, der 1 bis 2 Programme im Jahr erarbeitet, ist gut im Rennen. Und seine Interpretationen sind dann auch künstlerisch bis ins Detail ausgefeilt. Als Kantor produziere ich für jedes Wochenende, teils mehrfach. Und das kann nicht alles super sein. Zudem, wir arbeiten ja auch mit ehrenamtlichen Laien. Auch da gibt es künstlerische Grenzen, allein schon in der Verbindlichkeit. Man kann keinen Dienst verpflichten. Ich bin auf Gunst und Freiwilligkeit von Ehrenamtlichen angewiesen. Ich produziere auch manchmal mittelmäßige musikalische Ergebnisse, auch aus der Fülle heraus. Für einen echten Künstler ist genau das ein No-Go. Er strebt nach der Vollkommenheit. Also irgendwie bin ich Künstler, aber ich fühle mich mehr als musikalischer Handwerker, als Pädagoge.
Und wir sind ein Ein-Mann- oder eben eine Frau-Betrieb. Wenn wir mal gerade eine Verstärkeranlage brauchen, wenn das Klavier an den anderen Ort muss, wenn wir eine Leinwand brauchen, dann schleppen wir selbst, legen Hand an. Das ist wirklich keine Kunst, das ist schlicht und ergreifend Praxis.
Schauen wir einmal auf das Verhältnis vor Ort zwischen Pfarrstellen und Kantorenstellen. Das ist in der Regel 20:1. Auf 20 PfarrerInnen kommt ein Kantor oder eine Kantorin als Gegenüber. Wohlgemerkt, bei uns im Kirchenkreis sieht es für die Kantorinnen etwas besser aus. Aber Pfarrer sind sich normalerweise einfach lokal näher und stehen miteinander im Austausch. Sie können sich leichter unterstützen, aber auch konsolidieren. Hauptberufliche Kantoren sind Einzelkämpfer. Und ich mag das auch irgendwie. Ein türkisches Sprichwort sagt ja, 2 Kapitäne bringen das Schiff zum Sinken. Und trotzdem, manchmal vermisse auch ich den kollegialen Rückenschluss. Aber wir haben natürlich Foren zum kollegialen Austausch.
Ja, und wie sieht es bei uns nach 2 Jahren Pandemie aus?
Die Corona-Schutzverordnung hat unsere Chöre lange Zeit auf einer Ebene mit Clubs und Bordellen gesehen. Und das ist nicht wirklich schön. Aber der Hintergrund? Chöre gelten als übertragungsgefährlich, weil so viele Aerosole im Raum schwirren. Und das ist nachvollziehbar. Wenn man engagiert singt, artikuliert, Konsonanten spuckt und da wird einfach viel an Aerosolen in Bewegung gebracht.
Singen, das war ursprünglich das günstigste und gesündeste Hobby. Und jetzt ist es zum gefährlichsten geworden. Und vermutlich werden wir diesen Stempel nie wieder ganz los. Aber ehrlich, gerade wir haben viel gelernt, umgesetzt. Es gibt keinen Huster mehr in der Probe. Und wir sind wirklich leidensbereit. Wir gehen bei Kälte und Nieselregen raus, nur um überhaupt singen zu dürfen. Unsere Veranstaltungen werden kürzer. Die Pandemie hat wirklich Einfluss auf unsere Programmgestaltung.
Bachs Matthäus-Passion oder andere große Werke dauern manchmal 2, 2,5, 3 Stunden. Deshalb die Frage, gibt es so etwas in Zukunft überhaupt noch? Wir haben uns von solchen Längen ziemlich entwöhnt.
Wir haben uns am Anfang der Pandemie massiv mit Videoproduktion beschäftigt und das war im Lockdown genau das Richtige, um Kontakt zur Gemeinde zu halten. Und wir haben auch wirklich Gefallen daran gefunden. Es ist eine Kunstform für sich. Inzwischen produzieren wir nicht mehr viel, aber besuchen Sie mal unseren YouTube-Kanal Kantorei Iserlohn. Engel, Ange. Das ist die Musik eines Videos, das Sie bei uns finden. Ein Video, das unser Jugendchor mit unserem Partnerchor in Grenoble virtuell aufgenommen hat und das vom Goethe-Institut für seine Völkerverständigung gefördert wurde. Eine geniale Sache. Ja, wie ist das mit Kinderchorarbeit in unseren Zeiten? Wir sind weniger geworden, das ist so. Jugendliche und Kinder haben heute unglaublich viele attraktive Angebote, auch schwellenarme, auch bei uns in der Gemeinde. Kinder haben lange Schule, der Ganztag hat Strukturen zerstört und G8 hat auch ein großes Loch gerissen. Und dennoch, ich darf junge Menschen oft über viele Jahre hinweg prägen und dabei erleben sie Verbesserung im Singen, im Auftreten, Rezitieren, Gestalten. Wenn wir ehemaligen treffen, haben wir das deutlich. Ich bekomme wirklich liebevolles Feedback. Wertschätzung. Und Sie selbst, die Jugendlichen, sprechen von goldenen Zeiten. Naja, heute muss man eben ein bisschen mehr rackern, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um die Jugendlichen zu binden. Die Elternarbeit ist dabei fantastisch. Viele der Mütter und Väter bedanken sich für meine Arbeit und für die Geduld und sie liefern selbst praktische Hilfe bei Betreuung, Verköstigung und Logistik, Aufbau. Und im Ablauf von Musicals sind sie dabei, bedienen Scheinwerfer, Beamer, alles benötigt ja Ehrenamtliche, die steuern.
Sie hören Kulturzeit Iserlohn.
Und wie ist es bei den Erwachsenenchören?
Unser zentrales Thema war ja schon vor Corona die Überalterung. Wir sind Spiegelbild der Gesellschaft, der allgemeine Demografie. Da hat die Pandemie uns ein zusätzliches Bein gestellt. Wir nähern uns gerade kritischen Grenzen in Altersstruktur, Mitgliederzahl, Ausgewogenheit. Wir wollen uns verjüngen und hatten dafür auch einen Chorschnuppertag geplant, aber auch den mussten wir jetzt erstmal wieder der Pandemie opfern. Unsere Gemeinde selbst ist nicht klassisch geprägt und hat viele andere Angebote. Eine Großzahl der Sängerinnen kommt deshalb aus dem Umland. In Iserlohn, aber auch in der Region haben es viele Anbieter mit Nachwuchs allgemein schwer. Denn unsere Abiturientinnen gehen weg. Die Südwestfalen-Initiative bemüht sich stark um Rückkehr, aber auf die Früchte warten wir noch. Die Fachhochschule Südwestfalen ist in unserem Stadtzentrum nicht besonders spürbar. Die Studierenden wohnen zum großen Teil eben nicht hier. Es gibt zudem Chor-Hopping, das heißt, die Menschen kennen nicht mehr diese große Gemeindeanbindung wie früher und praktisch bedeutet das, wenn ein Chor in Dortmund oder Hagen gerade attraktiver ist oder Brahms Requiem realisiert und die Menschen das möchten, ja, dann entscheidet man sich und geht mal für ein Jahr dahin. Die Posaunenchöre ehren Mitglieder manchmal für 50, 60, 70 Jahre Mitgliedschaft. Das wird es bald so nicht mehr geben. Aber immerhin, wir haben sie noch, die Kantorei, Seniorenkantorei, den Popcorn Rise Up. Und das ist mehr, als viele andere Gemeinden noch haben können.
Und wie ist es mit den Orgeln?
Das bleibt jetzt unter uns, aber wir leben in einem Orgelparadies. Unsere Orgeln sind vielfältig wie kaum anderswo. Wir haben eine Mini-Orgellandschaft, einen Mikrokosmos an Orgeln. Auf engstem Raum finden wir die unterschiedlichsten Charaktere. In der reformierten Kirche haben wir eine Orgel von 1847 von Friedrich Schulze. Englisch-romantisch von der Idee her, zarte Flöten und Streicherstimmen. Und wenn man die Orgel aufdreht, also Forte spielt, ist sie doch immer noch rund im Klang. In der obersten Stadtkirche steht eine neobarocke Schulke-Orgel von 1973, auf der man wunderbar Bach und allgemein Barockmusik spielen kann. Und in der Bauernkirche haben wir die neue Grenzing-Orgel. Erst 2 Jahre alt, ein wuchtiges französisch-symphonisches Instrument. So einen Reichtum an Orgeln auf kleinstem Raum kann man sonst suchen. Das bedeutet umgekehrt aber auch Pflege und Bürde, denn alle Instrumente sollen ja auch irgendwie leben. Und so passiert es manchmal, dass wir in der Bauernkirche etwas veranstalten, dann heißt es, die Orgel in der reformierten Kirche habt ihr wohl vergessen. In der Bauernkirche startet auch in diesem Jahr tatsächlich eine hochklassige Orgelreihe, die Thomas Kirchhoff organisiert. Orgelglanzlichter 414. Die internationale Starriege an Organistinnen und Organisten gastiert in Iserlohn. So zum Beispiel auch die Organistin der Elbphilharmonie, Frau Ivetta Abkallner. Kein Geheimnis, die Firma Medice, dahinter die Familie Dr. Pütter, sie macht es möglich.
Was macht uns Spaß?
Chorfreizeiten sind richtig klasse. Wenn wir also mit dem ganzen Chor richtig weg sind, Iserlohn hinter uns lassen, gemeinsam in einem großen Haus, Zeit haben, intensiv proben, das Essen steht immer bereit, spazieren gehen, bunten Abend haben und so weiter.
Das gilt natürlich genauso für die Freizeiten mit Kindern und Jugendlichen, die tollste und stärkendste Erfahrung.
Und Chorreisen, die sind schön. Wir waren vor ein paar Jahren mit 2 Bussen, also Erwachsenen und Jugendlichen, in Oxford. Und wir sangen auch in der Kirche von Little Missenden, dort wo Inspektor Barnaby seine Nachforschungen macht. Die Kirche war durch uns fast schon voll.
Konzerte machen Spaß. Homogene Gottesdienste, berührende, kollektive Momente machen Spaß. Festivals und Kirchentage, Musicals. Und das Gefühl, gemeinschaftlich etwas Rundes geleistet zu haben.
Für mich, in meinem Alter, ist es wunderschön, Kontakt mit der jungen Generation zu haben. Und besonders genieße ich die Spannung im Orgelkonzert, wenn ich auf der Orgelbank sitze und mich frage, sind alle gegangen? Es ist so still. Und die Wertschätzung in der Stadt erfreut und nährt mich auch.
Und wirklich ein Privileg, 1 Stunde alleine in der obersten Stadtkirche zu üben und Sonnenschein und Buntglasfenster ganz für sich alleine zu haben. Was mögen wir nicht so sehr?
Ich stimme nicht so gern unsere Orgeln. Das muss ich vor Konzerten aber machen. Zum einen geht es ganz schön aufs Ohr, wenn man direkt vor den Pfeifen steht und an ihnen herumarbeitet. Und zum anderen, man braucht auch einen fitten Assistenten, einen Tastenhalter, und der ist immer schwerer zu finden.
Ich mag's nicht so sehr, wenn Gottesdienste sich ziehen.
Und Hochzeiten, so traurig es klingt, mag ich nicht immer. Es sind manchmal Leistungsschauen, Best-of-Veranstaltungen, die von Hochzeitsplanerinnen organisiert werden, mit Seifenblasen und Tränentüchlein inklusive. Und der zentrale Punkt, der zentrale Segen, der rutscht dabei immer mehr an den Rand. Überhaupt mag ich nicht so sehr Veranstaltungen, die entgleiten, lang werden, langweilig oder peinlich. Und generell sitzen wir deutlich mehr als die Hälfte der Zeit am Computer. Das ist auch nicht immer schön, aber die Bürokratie hat stets zugenommen. Bitte stellen Sie sich einfach vor, in Spitzenzeiten hatten wir 200 SängerInnen. Dazu können sich 25 Gemeinden bei uns melden, das heißt die Pfarrer, aber auch einzelne Gemeindeglieder, die Chorleiterinnen. Da ist jeden Tag viel Bewegung, viel an Anruf, viel an Mail zu regeln. Und ich mag es sogar in gewisser Weise auch, mit den Menschen in Kontakt zu sein. Und wenn ich helfen kann, dann ist es für mich schön.
Die Organisation von Fahrten mit allen Absicherungen, das ist nicht immer schön. Und Mühe machen mir die Political Correctness, das Gendern, die Gefahr von Diskriminierung und ein Foto zu haben, bei dem wirklich nur die Kinder drauf sind, die dazu auch Ja gesagt haben.
Zur Bürokratie tragen auch GEMA, Datenschutzgrundverordnung, Corona-Listen in der Vergangenheit, Hygieneparcours und so weiter bei. Nächstes Jahr kommt auf die Kirchengemeinden die Mehrwertsteuer zu. Das bedeutet, Vertrag mit jedem einzelnen Musiker, das heißt bei einem Orchester mit 35 Leuten, ist das mühsam und ein Verwaltungsakt. Aber es gibt auch ethische Fragen, die im Sinne von Political Correctness hereinbrechen. Ist eine Aufführung des Elias von Mendelssohn noch vertretbar? Hier wird Fundamentalismus gepredigt. Kritische Stimmen bemängeln, dass die großen barocken Passionen antisemitisch geprägt seien. Der böse Jude im Mob, der Jesus kreuzigt und so weiter. Es war einfach mal einfacher, schlichter einfach und auch in der Arbeit. Und ich kenne noch die Zeiten ohne Internet und Computer, als die Kugelkopfschreibmaschine das höchste der Gefühle war, um Plakate zu basteln, die man mit Kopierern auf eine größere Größe brachte und so weiter.
Ja, es war mal gemütlicher. Und früher musste das Programm nicht sensationell sein, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Es gibt aber liebe Menschen in den Chören, die helfen uns. Sie übernehmen Verantwortung. Sie betreuen zum Beispiel die geselligen Aufgaben, die Homepage, verantworten die Orchesterverköstigung. Das sind große Aufgaben. Aber letztendlich, irgendwie läuft doch alles über meinen Schreibtisch und ich soll mich dazu auch verhalten. Stichwort Finanzen. Auch wir brauchen Geld, insbesondere für Honorare, aber auch für diese und jene Anschaffung. Uns geht es finanziell trotzdem ziemlich gut.
Wir bieten geistliche Inhalte, verbunden mit Kultur und Pädagogik. In der Gemeinde hat das große Akzeptanz. Klar, nicht jeder Sonntagschrist hat Bezug zu uns, aber umgekehrt, viele Menschen ohne kirchliche Bindung finden zu unserer Arbeit oft über die Kinderchöre und knüpfen einen zarten Faden zur Kirche. Manchmal geht das auch über ein Orgel- oder ein Chorkonzert. Auch manches Chormitglied gesteht, dass es nicht in der Kirche anzutreffen wäre, wenn es nicht den Weg über den Chor gefunden hätte. Und deshalb gibt es immer wieder großzügige Spenderinnen und Spender. Auch Kollekten helfen, unsere Arbeit zu finanzieren.
Und die Stadt Iserlohn hat uns bislang gefördert. Das Kulturamt nimmt uns wahr und ernst. Wir haben zudem einen Förderkreis und eine Stiftung.
Und es gibt immer noch Gönner, Mäzene, Serviceclubs, die gerade von der sozialen Komponente unserer Jugendarbeit schwärmen und sie deshalb gerne mitfinanzieren. Und auch sie, die Orgel in der Bauernkirche, beruht auf einer großherzigen Stiftung.
Keine Frage. Das Berufsbild der KirchenmusikerInnen ist im Wandel. Denn auch Gesellschaft und Gemeinde verändern sich.
Die Kirchliche Hochschule in Herford und Witten stellt sich da neu auf. Zum Studium, das sowieso schon facettenreich ist, gehören neben Fächern wie Orgel und klassische Chorleitung inzwischen auch Popklavier, Schlagzeug, Bandequipment, Elektronik, Umgang mit Apps und Social Media. Man sollte als Kirchenmusikabgänger heute in Rock und Latin stilsicher sein, moderne Stimmbildung anbieten können. Popularmusik darf gleichberechtigt neben Klassik stehen. Beides hat meines Erachtens Potenzial. In Westfalen ist wie überall die Zahl an hauptamtlichen Stellen zwar gesunken, aber die Zahl der Studierenden sinkt noch schneller. Wir brauchen Fachleute. Momentan kann jede Abgängerin unterkommen, ja, der Arbeitssuchende sucht sich künftig seine Stelle aus, nicht andersherum.
Man darf eins nicht vergessen, es ist wie bei allen kirchlichen Berufen, es kommt nicht nur auf die Technik an, man muss auch eine innere Haltung dazu haben. Das heißt, ganz ohne den Glauben wird es im Laufe eines Berufslebens als Kantor schwer. Ich freue mich, dass es weitergeht. Und es ist für mich ein besonderes Geschenk, wenn ich meinen Beitrag leisten darf, um einen jungen Menschen ins Berufsleben zu begleiten.
Wir wollen Menschen an den Glauben heranführen. Wir möchten Osterfreude in ihnen wecken, aber auch davor den Schmerz der Passionszeit spürbar machen. Wir möchten mit der Musik Trost spenden, wo es nötig und hilfreich ist. Manche entdecken den Glauben in der Musik. Bettina von Arnim sagt, die Berührung zwischen Gott und der Seele ist Musik.
Johann Sebastian Bach hat unter jedes Werk geschrieben, Soli Deo Gloria, dem alleinigen Gott zur Ehre. Gott zur Ehre, das ist auch unser Motor. Und das gilt auch, wenn wir die Musik des 21. Jahrhunderts musizieren. So verabschieden wir uns mit einem Ausschnitt Musik. Wir waren nämlich vor 3 Jahren damit auf dem Kirchentag. Ralf Grössler, Prince of Peace, zu Deutsch der Friedensfürst. Sein Friede sei mit uns.
Danke fürs Zuhören.
Wir sagen Tschüss und auf Wiederhören.
Ihre Ute
und Hans-Peter Springer.